Ich lese jetzt aus Lukas 16, die Verse 1 bis 9 und 19 bis 31. Lukas 16, 1 bis 9 zunächst. Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er sein Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Dann noch 19 bis 31 aus demselben Kapitel, 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, der mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Peinen dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht.
In Lukas 16 erzählt Jesus 2 Geschichten, in denen es um den inneren Zusammenhang unseres Heute mit unserem Morgen geht. Oder anders ausgedrückt, zwei Geschichten, in denen es darum geht, welche Auswirkungen unser Leben heute auf unser Leben morgen hat. Jesus will uns an beiden Geschichten klar machen, dass in unserem Leben vor dem Sterben die Weichen gestellt werden für unser Leben nach dem Sterben. Jesus zeigt uns, Sterben bedeutet nicht das Aufhören unserer Existenz, sondern nur den Umzug von einem Ort an einen anderen. Von der Immanenz in die Transzendenz, von der für uns heute sichtbaren Welt in die für uns heute noch unsichtbare Welt. Im Sterben durchschreiten wir die Tür aus dieser Welt in jene Welt. Und diesen größten Umzug unseres Lebens sollten wir heute schon einkalkulieren und vorbereiten. Ich weiß, wie Freunde von uns vor kurzem aus den USA wieder nach Deutschland zurückgezogen sind, was das an Vorbereitung brauchte. Da musste man erst mal in Deutschland wieder sehen, wo kann ich überhaupt wohnen? Da muss eine Wohnung vorbereitet werden für diesen großen Umzug. Und so sagt Jesus uns, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das müssen wir wissen, dass wir da eine Wohnung haben von Jesus aus, dass wir wissen, wo wir hingehen und nicht unter den Brücken schlafen müssen. So ein Umzug muss vorbereitet werden, da geht es zuerst mal um eine Wohnung dort. Und dann weiß ich noch, wie meine Freunde diese Frage hatten, was nehmen wir mit nach Deutschland und was lassen wir in den USA zurück? Das ist doch eine Frage in unserem Leben. Was können wir mitnehmen und was müssen wir hier lassen? Das relativiert doch unseren Umgang mit den Dingen. Und dann, als Drittes erinnere ich mich noch gut, was Sie für ein Problem hatten, wie schaffen wir eigentlich unser Geld, unsere Dollar in Euro wieder hin. Das ist ja nicht einfach nur so, dass du mal kurz an Geldautomaten gehst und das rauszieht. Wie können wir jetzt quasi unseren gesamten auch finanziellen Hausstand in Dollar, die Dollar, die gelten nicht. Das ist eine Währung, die gilt nicht in Deutschland. Wie kriegen wir eine Währung, die dort gilt, wohin wir jetzt ziehen? Also das waren so Fragen, wo ich dachte, ja, diese Fragen von so einem Umzug aus den USA nach Deutschland, die sind für mich zu einem Bild geworden. Für diesen größten Umzug unseres Lebens, der jedem von uns noch bevorsteht. Und um diesen größten Umzug unseres Lebens geht es in diesen beiden Geschichten von Lukas 16. In beiden Geschichten wird deutlich, dass wir uns heilsgeschichtlich noch vor Kreuz und Auferstehung Jesu befinden. Jesus erzählt diese Geschichten ja vor Golgatha, vor Ostern. Und deshalb werden hier einige Linien nur angedeutet oder fehlen sogar ganz, die später in den Briefen der Apostel viel heller und klarer hervortreten, eben von Kreuz und Auferstehung Jesu her. Viel heller, viel klarer. Und diesen heilsgeschichtlichen Standpunkt dieser Gleichnisreden Jesu, den müssen wir im Hinterkopf behalten. Immer mit der Frage, wie weit reicht hier schon der Offenbarungshorizont? Aber wenn wir das im Hinterkopf haben, dann tut es der Botschaft, die Jesus uns hier vermitteln will, keinen Abbruch. Und mit diesen Vorgedanken wollen wir jetzt in unsere beiden Geschichten einsteigen. Wir beginnen mit der ersten, mit dem Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter ist eines der schwierigsten überhaupt. Also mit dem habe ich sehr lange im Clinch gelegen und ich weiß das von vielen anderen auch. Warum? Warum ist es eines der schwierigsten überhaupt? Weil Jesus sich nicht scheut, die entscheidende Aussage in einen Zusammenhang von Korruption und Ungerechtigkeit zu stellen. Weil Jesus sich nicht scheut, an dem Handeln eines Kriminellen deutlich zu machen, was wir auch für unser Leben lernen sollen. Das macht's so schwierig, so anstößig. Wir denken, was will denn Jesus hier von uns, dass wir kriminell werden? Einem reichen Mann, der einen Verwalter hatte, wird zugetragen, dieser Verwalter verschwende seinen Besitz. Wir lesen in Lukas 16, Vers 2, und der Herr rief den Verwalter zu sich und sprach zu ihm, was ist es, dass ich da von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab. Dieser Satz trifft auch uns mitten ins Leben. Denn wir alle sind Menschen, denen Gott etwas anvertraut hat. Zeit, Geld, Kraft, Gaben, Begabungen und vieles mehr. Unser ganzes Leben hat Gott unserer Verwaltung anvertraut. Unser Leben, unser Geld, unsere Zeit, die sind gar nicht unser. Sie gehören gar nicht uns. Sie sind uns nur zur Verwaltung anvertraut für eine bestimmte Zeit. Sind wir uns dessen bewusst? Nicht Eigentümer, sondern nur Verwalter unserer Lebensressourcen zu sein? Das ist doch ein ganz anderes Verhältnis. Ein Eigentümer, der kann mit seinen Sachen machen, was er will. Das ist schon im BGB so geregelt. Ein Eigentümer kann mit seinen Sachen machen, was er will. Aber wenn mir das gar nicht gehört, sondern nur anvertraut ist, dann kann ich damit nicht machen, was ich will. Sondern dann geht es darum, was der will, der eigentlich Eigentümer ist und der mir das anvertraut hat. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir uns das wieder ganz neu bewusst machen. Wenn es darum geht, wie planen wir eigentlich unser Leben, unsere Zeit, unsere Tage, unsere Wochen. Was machen wir mit unserem Geld, unserer Kraft, den Ressourcen unseres Lebens? Sagen wir, das will ich aber für mich haben und das muss ich noch machen und das will ich auch unbedingt und hier muss ich doch an mich denken und hier und da ist doch meins. Nein, ist es nicht. Anvertraut. Und für jeden von uns kommt der Tag, an dem auch wir diesen Satz hören werden. Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab. Dann steht der Mensch vor seinem Schöpfer und muss Rechenschaft ablegen über die Verwaltung seines ganzen Lebens. Und das gilt auch für den Christusgläubigen. Unsere Verantwortung findet zwar nicht dort vor dem großen weißen Thron des Endgerichtes, vor dem sogenannten jüngsten Tag statt. Nein, da nicht. Sondern sagt uns die Bibel vor dem Richterstuhl, dem Bema Christi. Das ist was anderes. Wir haben uns also nicht vor dem Strafgericht, sondern vor dem Familiengericht unseres Herrn zu verantworten. Und bei uns geht es auch nicht mehr um die Frage von Verdammnis oder Errettung. Diese Frage hat Jesus am Kreuz von Golgatha ein für allemal für uns geklärt. Und gut, wenn wir das wissen, ganz sicher wissen. Aber auch wir müssen uns vor unserem Herrn dafür verantworten, was wir mit der empfangenen Gnade unseres Lebens gemacht haben. Paulus bezeugt das zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 10, in Römer 14, die Verse 10 und 12, in 1. Korinther 3, 11 bis 15 und 1. Korinther 4, 1 bis 5. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht lesen, aber wer das mal nachhört, der kann dann mal seine Bibel aufschlagen und diese Texte nachlesen. All diese Stellen bestätigen, dass auch für uns als Christusgläubige der Tag kommt, an dem es heißt, lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab. Und deshalb wird dieser Gedanke des Verwalters und der Verwaltung auch in den Raum der Gemeinde hinein übernommen. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander als die guten Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 1 von der Treue, die wir beweisen sollen als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Machen wir uns unsere Stellung, die Beziehung zu unserem Leben mit all seinen Ressourcen, doch neu bewusst. Machen wir uns bewusst, das gehört nicht uns selbst. Wir sind Verwalter. Und lasst uns so damit umgehen, in dem Bewusstsein, dass auch wir darüber Rechenschaft ablegen müssen. Der Verwalter in unserem Gleichnis bekommt also von seinem Herrn vorher angekündigt, dass er demnächst von seiner Verwaltung entbunden werden wird und Rechnung von seiner Verwaltung ablegen muss. Ich fand ganz interessant in Bibelauslegungen, manch ein Bibelausleger empfindet das von dem Herrn als Torheit, durch die der Verwalter doch überhaupt erst den Anreiz und den Impuls zu seinem folgenden Tun bekommt. Ohne diese vorherige Ankündigung hätte er das gar nicht gemacht, hätte er gar nicht die Möglichkeit dafür gehabt. Aber das ist doch genau der Punkt. So macht es Gott doch auch mit uns. Auch uns lässt Gott doch nicht ungewarnt durch die Verwaltung unseres Lebens stolpern. Auch uns ist doch vorhergesagt, dass der Tag kommen wird, an dem wir von unserer irdischen Verwaltung entbunden werden und Rechnung von unserer Verwaltung ablegen müssen. Und gerade durch diese Ankündigung möchte Gott in unserem Leben doch einen Anreiz und einen Impuls setzen, uns auf diesen Tag vorzubereiten, an dem unsere irdische Verwaltertätigkeit enden wird. Auch uns wird die Verwaltung eines Tages abgenommen. Und wir sollten uns mit der Frage beschäftigen, wie es danach mit uns weitergehen wird. Die Vorankündigung mag töricht wirken, aber sie ist Ausdruck der uns damit eingeräumten Gnade, uns auf das Kommende vorzubereiten. Zunächst macht sich der Verwalter klar in Vers 3, welche Optionen er nicht hat. Das ist ja gut, schon mal zu wissen, das jetzt hilft mir nicht. Und so sagt sich dieser Verwalter, weder körperliche Arbeit noch Betteln sind für ihn Optionen auf die Zukunft. Und so dürfen auch wir uns klar machen, dass weder unsere eigenen Werke noch die Hoffnung auf einen Gott, der fünfe gerade sein lässt, eine Option auf die Zukunft sein können. Doch dann hat er eine Idee. Wir lesen davon in Vers 4, ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und das, genau das, ist jetzt der entscheidende Punkt in der Geschichte Jesu. Der Verwalter hat eine Idee, wie er, nachdem er seiner Verwaltung enthoben ist, in die Häuser der Menschen aufgenommen werden wird. Er nutzt seine immer noch bestehenden Möglichkeiten als Verwalter für eine Investition in die Zukunft. Er erlässt eigenmächtig allen Schuldnern seines Herrn einen Teil ihrer Schuld und fälscht zusammen mit ihnen die entsprechenden Geschäftsunterlagen. Ein glatter Fall von Untreue. Eine Straftat, keine Frage. Dennoch lobt der Herr den ungerechten Verwalter. Aber achtet jetzt genau auf die Worte. Er lobt ihn nicht, weil er ungerecht, sondern weil er klug gehandelt hat. Jesus nennt ihn ungerechten Verwalter. Sein Handeln bleibt ungerecht. Aber er hat seine Verwaltung genutzt, um in der Zeit danach aufgenommen zu werden in den Häusern der Menschen. Und nur das ist der entscheidende Vergleichspunkt dieser Geschichte. Jesus fordert uns damit nicht auf, Straftaten zu begehen, sondern Jesus fordert uns zu einer Investition in die Zukunft auf. Er möchte, dass auch wir so klug sind wie dieser Verbrecher und die Verwaltung unseres Lebens nutzen, um in die Zeit danach zu investieren. Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wir merken an dieser Stelle den heilsgeschichtlichen Standort vor Golgatha. Das ist noch nicht die Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Glauben und allein aus Gnade, wie wir sie zum Beispiel im Römerbrief entfaltet finden. Aber für die Heiligung unseres Lebens bleibt dies ein wichtiger Text. So sollen wir uns heute in unserem Umgang mit dem uns anvertrauten Geld bewähren, um uns damit für die kommenden Aufgaben unseres Lebens bei unserem Herrn zu qualifizieren. Und dies gilt eben nicht nur für unseren Umgang mit dem uns anvertrauten Geld, sondern auch für den Umgang mit allen uns anvertrauten Gaben und Möglichkeiten. Die Verwaltungstätigkeit dieses Lebens ist eigentlich nur ein Praktikum. Das Leben heute mit seiner Verwaltungstätigkeit ist eigentlich nur ein Praktikum für die Zeit danach, für die kommenden Aufgaben unseres Lebens bei unserem Herrn. Das Eigentliche kommt doch erst noch. Das heute ist Vorbereitungszeit, Praktikum für das, was der Herr uns danach in den großen folgenden heilswirkenden Aufgaben, die er dann noch vorhat mit seiner ganzen Schöpfung, was er uns da anvertrauen will. Und dafür sollen wir heute lernen, uns bewähren. Und deshalb lasst uns dem ungerechten Verwalter es in dieser einen Sache nachtun, die Möglichkeiten unseres Heute zu nutzen, um in unser Morgen zu investieren. Lasst uns unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft nicht für uns einfach nur vergeuden, sondern in Jesus und sein Reich, in die Gemeinde, in den Dienst für Jesus investieren. Wir denken immer, was wir Jesus geben, macht uns ärmer. Und Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Was ihr für euch behalten wollt, das macht euch arm. Was ihr mir gebt, macht euch reich. Das ist die beste Investition in die Zukunft. Das bleibt auch für die Zeit danach, wenn wir aus unserer irdischen Verwaltertätigkeit abberufen werden. Das ist die Währung, die bleibt, die gilt. Das zweite Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus geht genau in dieselbe Richtung. Wieder geht es darum, im Heute an das Morgen zu denken und die Weichen für das kommende Leben richtig zu stellen. Dabei ist übrigens schon fraglich, ob es sich bei dieser Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus überhaupt um ein Gleichnis handelt. Denn nirgends sonst wird in einem Gleichnis eine Person mit Namen genannt. Und auch bei Abraham handelt es sich ja um eine reale Person. Deshalb haben einige Ausleger vermutet, dass Jesus hier gar kein Gleichnis, sondern eine reale Geschichte erzählt. Lassen wir das dahinstehen. Denn auch bei einem Gleichnis erfindet Jesus doch keine Realität. Sondern auch bei einem Gleichnis geht Jesus immer von einer bestehenden Realität aus, in die er seine Geschichte einbettet. Genauso hätte diese Geschichte in der Realität passieren können. Nur, dass es sonst eben die Realität dieser Welt ist, die den Hintergrund der Geschichte bildet. Hier aber überschreitet Jesus mit seiner Geschichte die Grenze von Immanenz und Transzendenz. Eben die Grenze von dieser zu jener Welt. Doch auch hierbei beschreibt unser Herr eben eine Realität. Die Realität von Immanenz und Transzendenz, von dieser und jenen Welt in einer Geschichte. Weil die Realität beider Welten eben in einem inneren Zusammenhang steht. Weil es die eine Geschichte unseres Lebens ist, in beiden Welten. Es gibt wohl keine zweite biblische Geschichte, in der Jesus uns den Vorhang zur jenseitigen Welt so weit öffnet wie hier. Das macht die Geschichte so besonders. Die Geschichte beginnt eigentlich genauso wie die vorhergehende. Wieder geht es um einen reichen Mann. Dieser Mann kleidet sich in Purpur und feine Leinwand. Genau die Kleidung, die übrigens auch in Offenbarung 18, Vers 16 die Hure Babylon trägt. Er lebt alle Tage fröhlich und in Prunk. Und an dessen Tor, an der Peripherie seines Lebens, an dessen Tor wird ein armer Mann hingeworfen, mit Namen Lazarus. Nirgends sonst in einem Gleichnis nennt Jesus einen Namen. Es muss also eine besondere Bewandtnis mit diesem Namen haben. Lazarus heißt übersetzt, Gott hat geholfen. Gott ist Helfer. Dem Gott hilft. Oder nur ganz kurz als Ruf, Gott hilf. Also nicht Gott Fried und nicht Gott Hold, sondern Gott hilf. Sein Name und sein trauriges, hilfloses Lebensschicksal stehen also in einem krassen Spannungsverhältnis. Wenn er da liegt und die Hunde an seinen Geschwüren lecken und dann die Leute drumherum, die Knechte, lachen und tuscheln und sagen, guck mal, da lecken die Hunde wieder an Gott hilf. Da lecken die Hunde wieder an dem, dem Gott hilft. Da lecken die Hunde wieder an dem, Gott ist Helfer. Hier, hast du noch einen Brotkrumen? Du Gott hilf. Versteht ihr, wie krass sein Name im Gegensatz zu seinem Schicksal steht? Von Gottes Hilfe ist nicht viel zu sehen in seinem Leben. Gottes Hilfe würde man wohl eher bei dem reichen Mann vermuten. Der Mensch sieht eben nur, was vor Augen ist. Wenn wir diese beiden Lebensschicksale nebeneinander sehen, würden wir sagen, der reiche Mann, der steht unter dem Segen Gottes. Der läuft offensichtlich in der richtigen Spur. Der hat's gefunden, das Erfolgsrezept. Der arme Mann, der Lazarus, oh, der lebt bestimmt in Unglauben, in Untreue oder sonst was. Hier ist Gott beim reichen Mann. Bei dem armen Lazarus ist Gott nicht. In dieser äußeren Bewertung einer Situation verfallen wir immer und immer und immer wieder. Da, wo Erfolg äußerlich wahrnehmbar ist, denken wir, ja, da ist der Segen und die Gnade und das Wirken Gottes. Und da, wo es nicht vorangeht, wo es jämmerlich ist, wo es klein ist, wo es schwierig ist, nein, da ist Gott nicht da. Beobachtet euch selbst. Wie ihr in der Bewertung von Menschen oder Situationen denkt, das ist genau die Kategorie, die wir von Natur aus immer haben. Der Mensch sieht eben nur, was vor Augen ist. Und was für eine angefochtene Situation ist das für den Glauben? Doch in der Nennung des Namens, die Jesus hier ganz ausdrücklich vollzieht, in der Nennung des Namens liegt eine symbolische Bedeutung. Jesus deutet damit die innere Gottesbeziehung und Glaubenshaltung dieses Lazarus an. Sein Name ist bei Gott bekannt. Das ist die Botschaft. Allein indem der Name hier genannt wird, wird deutlich, sein Name ist bei Gott bekannt. Sein Name ist im Himmel angeschrieben. Sein Name steht im Buch des Lebens. Und sein Name ist das Programm seines Lebens. Gott, hilf! Wie Asaph im Psalm 73 bleibt auch Lazarus trotz seiner trostlosen Situation im Dennoch des Glaubens. Er bleibt ein Mensch, der darauf vertraut, Gott ist mein Helfer. Gott wird mir helfen, auch wenn ich jetzt nichts davon sehe. Ja, in seinem irdischen Leben kann man davon nichts sehen. All das ist verdeckt von den Geschwüren der Lahmheit und der Armut seiner äußeren Existenz. Aber durch die Nennung des Namens macht Jesus deutlich, da ist noch eine andere, verborgene Seite an diesem Lazarus, die erst noch offenbar werden wird nach dem großen Umzug. Der Name macht den Unterschied vor Gott, weil er die bestehende Gottesbeziehung ausdrückt. Der Name des Reichen hingegen wird nicht genannt. Das deutet gerade auch im Gegensatz zu Lazarus auf das Fehlen einer Gottesbeziehung hin. Das wird auch deutlich an der Art und Weise, wie der Reiche sein Leben führt. Nur auf sich selbst bezogen, sein Reichtum nur für sich selbst gebrauchend. Lazarus kümmert ihn nicht. Daraus hat man bei den Vertretern eines politischen Evangeliums gern eine Anklage Jesu gegen den Reichtum konstruiert. Aber das stimmt nicht. Vor Gott ist nicht entscheidend, was wir haben, sondern wie wir damit umgehen. Nicht, was wir haben, sondern wie wir damit umgehen. Der eine kann viel haben und damit treu vor Gott umgehen. Der andere kann wenig haben und damit untreu sein vor Gott. Auch Abraham war ein sehr reicher Mann und seine Rolle in dieser Geschichte ist eindeutig. Nein, der Reiche kommt nicht wegen seines Reichtums ins Gericht. Und der Arme wird nicht wegen seiner Armut getröstet. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der äußeren Situation des Lebens, sondern in der Gottesbeziehung. Auch wenn das hier nur angedeutet wird. Wie beim vorherigen Gleichnis vom ungerechten Verwalter liegt der Schwerpunkt der Aussage auf der Frage, wie gehe ich mit meinem gegenwärtigen Reichtum um? Was mache ich mit dem, was mir in diesem Leben von Gott anvertraut worden ist? Und hier steht der Umgang mit dem Geld stellvertretend für vieles andere in unserem Leben. Aber damit endet die Geschichte nicht. Indem Jesus die Geschichte jetzt nicht mit einem moralischen Imperativ enden lässt, sondern über die Grenze des Sterbens hinaus weitererzählt, macht er deutlich, unser Leben vor dem Sterben hat Auswirkungen auf unser Leben nach dem Sterben. Hier werden die Weichen gestellt, wo und wie wir dort ankommen. Es ist die eine zusammenhängende Geschichte unseres Lebens, nur an zwei verschiedenen Orten. Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Schon die Art des Sterbens unterscheidet sich. Lazarus wird im Sterben von den Engeln hinübergetragen. Der Reiche, der wird auch getragen. Aber nur zu Grabe, nicht hinübergetragen. Das Sterben ist der Wendepunkt. Vers 23. Und als der reiche Mann im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der Hades ist die griechische Bezeichnung für das Totenreich, für den Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen. In der hebräischen Sprache des Alten Testamentes wird dieser Ort Sheol genannt. Hades, griechisch, Neues Testament, Sheol, hebräisch, Altes Testament. Aber beide Begriffe bezeichnen denselben Ort, eben einmal in Hebräisch und einmal in Griechisch. Im Hades warten die Seelen der Verstorbenen auf den Tag ihrer Auferstehung. Zum Leben oder zum Gericht. Der Hades, dieses Totenreich, ist also nur ein Warteraum, eine Zwischenstation, noch nicht der endgültige Bestimmungsort der Verstorbenen. Der Hades darf nicht mit der Hölle, der Gehenna, dem Feuersee verwechselt werden, von denen die Bibel ja an anderer Stelle spricht. Denn diese bezeichnen den Strafort nach dem Gericht. Der Hades hingegen den Warteraum vor dem Gericht. Man könnte deshalb den Hades auch die Untersuchungshaft Gottes nennen. Abrahams Schoß kommt hier auch nur vor. Was ist denn das, Abrahams Schoß? Abrahams Schoß ist in der jüdischen Theologie die Bezeichnung für den Ort der Gemeinschaft der verstorbenen frommen Israeliten mit Abraham im Hades. Abraham ist für den glaubenden Israeliten der persönliche Sammel- und Mittelpunkt im Totenreich. Nach Apostelgeschichte 2, 27 und 31, lest das in Ruhe, befinden sich zumindest bis zur Auferstehung Jesu auch die Gläubigen des Alten Testamentes, des Alten Bundes im Hades. Man kann also sagen, dass Abrahams Schoß eine besondere Abteilung im Hades ist. Die Abteilung, in der sich die abgeschiedenen Seelen der alttestamentlichen Heiligen befinden, durch eine Kluft getrennt von dem übrigen Bereich des Sheol. Und auch wenn es dort weitaus angenehmer ist, bleibt auch Abrahams Schoß nur ein Warteraum, der besondere Warteraum für diejenigen, die an der Auferstehung des Lebens teilhaben werden. Wir merken an dieser Stelle wieder den heilsgeschichtlichen Standort vor Ostern. Das ist noch nicht die Botschaft von unserer Hoffnung, die uns nach Ostern, nach der Auferstehung unseres Herrn entfaltet wird. Durch die Auferstehung Jesu haben sich die Machtverhältnisse des Todes und des Totenreiches radikal verändert. Nach der Auferstehung Jesu ist nichts mehr, wie es vorher war. Nicht mal dort im Hades ist es noch so, wie es vorher war. Die Bibel sagt, Offenbarung 1, Vers 18, jetzt nach seiner Auferstehung hat Jesus die Schlüssel des Todes und des Hades. In seiner Auferstehung und Himmelfahrt hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Und das Totenreich wird als Gefängnis in der Bibel im Bild bezeichnet. Der Tod ist eine Gefangenschaft in Ketten. Und nach Jesu Auferstehung sagt die Bibel, jetzt hat Jesus in der Auferstehung und Himmelfahrt, wir lesen das in Epheser 4, Vers 8, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Jetzt hat er die Schlüsselgewalt. Er kann da rein und raus, wie er will. Tod und Hades haben jetzt keine Macht mehr über Menschen, die zu Jesus gehören. Das ist der entscheidende Unterschied seit Ostern, seit der Auferstehung Jesu. Als Menschen in Christus als Glieder an seinem Leib erwarten wir nicht Abrahams Schoß, wie die Juden zur Zeit Jesu, sondern wir erwarten Jesu offene Arme. Oder um es mit Paulus zu sagen, Philipper 1, Vers 23, wir erwarten nach unserem Sterben bei Jesus zu sein, denn es ist weit besser. Das ist die konkrete Erwartung eines Menschen, der hier mit Jesus lebt, dass er durchschreitet durch die Tür in die himmlische Welt, in die Arme Jesu und dass Jesus ihm dort eine Wohnung im Vaterhaus bereitet hat. Aber hier in dieser Geschichte befinden wir uns heilsgeschichtlich eben noch vor der Auferstehung Jesu. Darum ist Heilsgeschichte, ist Bibelverständnis so wichtig, dass wir nicht alles in einen riesen Topf reinschmeißen und dann immer ein paar Mal umrühren und dann kommen wir gar nicht mehr klar. Was ist denn Altes Testament, Neues Testament, Alter Bund, Neuer Bund, Israel, Gemeinde, alles in einen Topf umrühren und dann, ja, das bringt's nicht. Da bringen wir alles durcheinander. Also, dieses heilsgeschichtliche Verständnis, was hat sich geändert? Durch das Kreuz, durch die Auferstehung Jesu im Neuen Bund, durch die Gemeinde. Das müssen wir berücksichtigen, gerade an diesen Stellen. Aber das tut der Botschaft Jesu auch für uns keinen Abbruch, wenn wir diese heilsgeschichtliche Stellung im Auge behalten. Denn für den reichen Mann hat sich übrigens nichts geändert. Für den Menschen ohne Gott heißt es vor und nach der Auferstehung Jesu, Vers 23, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der reiche Mann schließt auf Erden seine Augen und schlägt sie sogleich, den Bruchteil einer Sekunde später, im Hades wieder auf. Einmal schließen und öffnen der Augen liegen zwischen dieser und jener Welt. Unser Herr schildert es detailliert. Der reiche Mann schlägt seine Augen auf. Er kann denken, rufen, sprechen. Er empfindet Qualen. Er sieht von Weitem Abraham und Lazarus. Er kann auch die Identität beider erkennen. Abraham kann er intuitiv erkennen, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Lazarus kann er wiedererkennen. Auf die Frage, ob wir uns nach dem Sterben wiedererkennen werden, antwortet Jesus also hier eindeutig mit Ja. Mehr noch, wir werden sogar intuitiv Menschen erkennen, die wir vorher nicht von Angesicht erkannt haben. Zumindest die Glaubensmenschen. Also wenn wir beim Herrn sind, werden wir nicht fragen, wenn uns Paulus mal über den Weg läuft, und wer sind wir? Ja, das wissen wir nicht. Machen wir uns also noch einmal bewusst. Jesus erzählt hier kein Märchen, sondern er schildert die Realität der jenseitigen Welt. Jesus schildert das Weiterleben nach dem Sterben, also als bewusstes Sein. Besonders spannend ist es aber, dass Jesus uns hier an einem Gespräch unter Verstorbenen teilhaben lässt. Zuerst bittet der reiche Mann für sich. Abraham soll den Lazarus zu ihm schicken, um mit einer Fingerspitze Wasser seine Pein zu lindern. Doch so wie der reiche Mann in seinem irdischen Leben die Pein von Lazarus nicht gelindert hat, muss er jetzt seinerseits die Pein ohne Linderung durchleben. Beide Verstorbenen erleben jetzt die Umkehrung ihres Seins. Und zudem verweist Abraham auch auf die große Kluft, die zwischen ihnen beiden, zwischen den beiden Bereichen, den beiden Abteilungen im Hades festgelegt ist. Dadurch wird im Warteraum des Gerichts, vor dem Gericht, jedes Wechseln der Seiten unmöglich gemacht. Da kann man sich nicht durchschummeln. Ergreifend, richtig ergreifend ist es allerdings, wie dieser ehemals reiche Mann Abraham hier als Vater
anredet. Vater Abraham. Und Abraham diese Anrede seinerseits liebevoll mit der Anrede Kind erwidert. Vater, Kind. Wenn schon Abraham so empfindet, wie viel mehr Gott als der rechte Vater über alles. Es ist übrigens dieselbe Anrede wie die des Vaters gegenüber dem älteren Sohn in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen im Kapitel zuvor, Lukas 15. Die Liebe Gottes hört niemals auf. Ihr Lichtstrahl fällt sogar in den Hades. Aber es ist eine Liebe in Gnade und Gericht. Und dann wird es noch erstaunlicher. Vers 27, der reiche Mann sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du Lazarus in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Zu Lebzeiten hat er sich um niemand gekümmert als um sich selbst. Jetzt aber liegt ihm das Ergehen seiner offenbar ebenfalls gottlos lebenden Brüder am Herzen. Ob sich da schon etwas von der zurechtbringenden Wirkung des göttlichen Gerichtshandelns andeutet? Jedenfalls klingt hier eine völlig neue Seite in seinem Wesen an. Und dann kommt die entscheidende Botschaft dieser Geschichte für uns alle. Vers 29. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Sie haben die Schrift, die Bibel. Mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand aus den Toten zu ihnen geht, dann werden sie Buße tun. Abraham aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, wenn sie auf die Schrift, das Wort der Bibel nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das überrascht mich aber. Aber genau das ist doch passiert, denn Jesus ist von den Toten auferstanden. Und sie sind nicht zum Glauben gekommen, außer Einzelne. Und damit macht Jesus hier deutlich, nur in die Schrift, das Wort Gottes, die Bibel, hat Gott die Möglichkeit und die Kraft zur Umkehr hineingelegt in sein Wort, in die Bibel. Keine Wundererfahrung, nicht mal die Auferstehung eines Menschen aus den Toten kann in einem Menschen echten Glauben und wirkliche Umkehr erwecken. Das hätten wir doch gedacht. Da kommt ein Auferstandener, da geschehen Zeichen, Wunder, spektakuläre Dinge. Das sind doch die Dinge, durch die wir endlich zum Glauben kommen würden. Jesus sagt, falsch, falsch. Nicht durch Zeichen und Wunder, nicht mal durch die Auferstehung aus den Toten, wenn ein Dana erscheint, wird der Mensch zum Glauben kommen. Selbst die Dämonen, schreibt Jakobus, die wissen, dass Jesus und Gott leben, selbst die Dämonen zittern nur, aber sie haben keine lebendige Beziehung. Sie glauben auch im Sinne von Existenz, ja, das sehen wir ja. Aber die kommen trotzdem nicht in eine Lebensbeziehung zu Gott, zu Jesus, obwohl sie wissen, dass er ist. Also es ist komisch mit dem Glauben. Der Glaube entsteht nicht durch diese spektakulären Dinge, von denen wir mal denken, das wär's. Nein, nur in die Schrift hat Gott die Möglichkeit und die Kraft zur Umkehr hineingelegt. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. So schreibt Paulus in Römer 10, Vers 17. Nicht durch die äußere Beeindruckung unserer menschlichen Sinne, sondern nur durch die göttliche Kraft des Wortes kann ein Mensch zum Glauben und zur Buße kommen. Vertrauen wir auf die lebensschaffende Kraft des göttlichen Wortes, der Bibel.
Es gibt nur einen Weg für die fünf Brüder und für uns, auf das Wort Gottes zu hören, ihm zu glauben, es zu leben und es zu bezeugen und zu verkündigen. Das bleibt auch der Auftrag für uns als Gemeinde. Deshalb versuchen wir nicht, jedem spektakulären anderen Weg nachzulaufen, um Menschen reinzukriegen. Sondern wir wissen, dass die Kraft zur Umkehr und zum Glauben im Wort Gottes liegt, in ihm allein. Und deshalb bleibt das der Kernauftrag auch für uns als Gemeinde, dieses Wort Gottes zu verkündigen. Alles andere kann mal so sein am Rand. Aber das Entscheidende ist, dass wir in der Spur bleiben, sein Wort zu bezeugen. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Bleiben wir auf Kurs. Wir haben das Stärkste und Beste, was es gibt, sein Wort. Aber hören wir es auch? Glauben wir es auch? Leben wir auch danach? Und bezeugen wir es in dieser fröhlichen Gewissheit, was uns damit geschenkt ist? Oder schämen wir uns noch? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt Paulus. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns einen Blick tun lässt, dass du uns Zusammenhänge zeigst zwischen diesem Leben und jenem Leben, dass du uns daran erinnerst, dass wir nicht die Eigentümer, sondern die Verwalter unseres Lebens sind. Und dass du uns auch einen Blick hineintun lässt in das, was kommt, dass da keine Auslöschung, kein unbewusstes Sein oder keine Auflösung in irgendeinem Nebel stattfindet, sondern konkretes, bewusstes Sein, einfach nur nach dem Umzug in deine Welt. Herr, das mach uns als Hoffnung groß und real und lebendig. Denen, die dich nicht kennen, mach es aber bitte auch als Warnung, ganz dringlich und lebendig, dass sie diese Zeit nutzen, die sie jetzt noch haben, um sich darauf einzustellen, um dich als Herrn anzunehmen, damit du auch für sie eine Wohnung bereiten kannst im Vaterhaus. Und Herr, lass uns fröhlich darauf vertrauen, dass alle Kraft zur menschenverändernden Umkehr in deinem Wort begründet ist und nicht in irgendetwas anderem am Rande. Dass wir uns nicht schämen, sondern dass wir es fröhlich und gewiss verkünden, in der Gewissheit, was du uns damit geschenkt hast und was du da hineingelegt hast. Danke für dein Wort. Wir beten dich an. Amen.